und herzlich willkommen zum Soropath Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus der Welt der Apartmentkonzepte, dem Segment, das die Antworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Diese Woche ist der Heuer-Jahreskongress Temporäres Wohnen über die Bühne gegangen. Wir waren mit der Soropath Insight erneut Medienpartner und so wollen wir den aktuellen Stand im Segment beleuchten. Daher habe ich mir Andrea Dami ans Mikrofon eingeladen. Er ist seit 2007 bei Bulwin Gesa und in der Position als Bereichsleiter Wohnen tätig. Schaut man auf die Agenda, waren die Themenblöcke relativ klar. Regulierung bleibt das beherrschende Thema. Umnutzung und Konversion gewinnen an Bedeutung, neue Wohnformen und Technologie werden wichtiger und der Fokus verschiebt sich von Wachstum zu Resilienz. Was konkret zu den Themen diskutiert wurde und welche Erkenntnisse am Ende stehen, frage ich in der kommenden halben Stunde den Mann, der in seiner Vita auf der Webseite zu stehen hat. Zu seinen Aufgaben gehören die Analyse, Bewertung und Beratung bei allen Arten von wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Also dann, der perfekte Mann heute hier bei mir am Mikrofon. Auf geht's. Herzlich willkommen, lieber André.
Herzlichen Dank, Annette, für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich glaube, vielleicht nicht jeder kennt dich jetzt schon. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Background. Wer bist du? Mit wem darf ich hier die nächsten 30 Minuten plaudern?
Dankeschön. Also zum ersten Mal darf ich hier heute einen Podcast machen, das ist also Premiere. Und da gehört natürlich ein bisschen Aufregung dazu, obwohl ich bereits fast 20 Jahre bei Bulwin Gesa tätig bin, dort als Head of Residential ein Team begleite, vor allen Dingen mit wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Aber mittlerweile ist es auch so, dass wir natürlich alle Produkte bearbeiten, wo man schlafen kann. Also tatsächlich nicht nur die Service-Apartments und Hotels, sondern das geht bis zu Pflege-Apartments, Micro-Living und so weiter.
Okay, und wenn du so ein bisschen das einteilst von den Gewerblichen, du hast ja ein bisschen jetzt auch Service-Apartments gesagt und aber auch die Wohnwirtschaftlichen mit dem Senior, Pflege, Micro-Living, Studentisches, wie ist bei euch im Unternehmen die Gewichtung?
Na, wir stellen fest, dass es zwei große Schwerpunkte gibt. Der eine Schwerpunkt sind große Quartiersentwicklungen, wo wir also tatsächlich die ganze Palette an Wohnprodukten haben. Und der zweite Schwerpunkt, der in den letzten Jahren sich besonders herauskristallisiert hat, ist der Umgang im Bestand. Also wie werden Bestandsgebäude nachgenutzt? Das sind Bürogebäude, das sind ehemalige große Einzelhandelszentren. Und beide Aspekte spielen etwa eine gleich starke Rolle momentan.
Okay, na dann lass uns doch wirklich mal starten. Ich habe es ja im Intro schon kurz gesagt. Diese Woche hat der Heuer-Jahreskongress stattgefunden und es ist ja obligatorisch immer der Termin, wo dann halt auch die frischen Zahlen von euch vorgestellt werden aus der Initiative Microliving. Gib uns doch mal ein paar Zusammenfassungen. Was waren jetzt wirklich die Key Facts? Was waren die Haupterkenntnisse?
Ja, es stellt sich heraus, dass das Segment relativ resilient ist. Ja, wir haben also eine gesunde Marktentwicklung. Wir profitieren in diesem Segment davon, dass die grundsätzliche Bautätigkeit im normalen Wohnungssegment sinkt. Und deshalb sind Projekte besonders stark nachgefragt, die also auch von urbanen Zielgruppen vor allen Dingen genutzt werden. Und dazu gehören ja sowohl die Service-Apartments als auch die wohnungswirtschaftlichen Micro-Apartments. Und wir stellen daher eine stabil hohe Auslastung von knapp 95% fest. Und wir sehen auch weiterhin steigende Mieten. Das ist jetzt gar nicht so vor allen Dingen der Entwicklung der Kaltmieten geschuldet, sondern die Nebenkosten steigen weiter, sodass also die All-In-Miete sich positiv fortentwickelt hat.
Das war jetzt trotzdem im kleineren Bereich. Das, glaube ich, war roundabout 3%, was ich gelesen habe in den ersten Zahlen, die ihr veröffentlicht habt. Und das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, es ist vor allem auch die Weitergabe der erhöhten Nebenkosten, oder?
Vor allen Dingen das. Und wir stellen einen kleinen Wandel im Produkt fest, dass also der Fokus von klassischen studentischen Apartments ein Stück weit sich aufweicht. Wir also viele Projekte dabei haben jetzt, sie eine breite Palette an Apartments bietet, also nicht nur die klassischen 16, 18 Quadratmeter, sondern tatsächlich auch dann für Young Professionals oder Leute, die also ein Stück größeres Portemonnaie haben, sodass wir also auch ein Wachstum in der durchschnittlichen Wohnfläche sehen.
Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, dass ich gesehen habe, ne, dass ihr das ja auch als Key Fact rausgearbeitet habt, dass die Wohnfläche jetzt durchschnittlich mit 27 Quadratmeter beziffert wird. Ne? Und ist das dieser wirklich der Verschiebung auch der Zielgruppen halt zuzurechnen? Oder?
Im Wesentlichen schon. Also ja. Wir haben nur noch in den klassischen Projekten nur noch etwa ein Drittel studentische Zielgruppen oder studentische Nachfrage. Zwei Drittel, also schon Azubis, Young Professionals, viele aus dem Ausland. Auch so klassische Trennungsthemen finden wir auch in den Objekten. Und das ist also eine Tendenz, die uns schon die letzten Jahre begleitet.
Das hat man auch deutlich gesehen und das haben wir auch schon viel diskutiert, auch die letzten Jahre schon. Ne? Also das war ja sehr erstaunlich, dass die Studenten nur noch bei 30-35% Anteil halt einfach lagen. Und auch im Gespräch mit Betreibern haben wir sehr häufig jetzt gehört, dass gar nicht mehr wirklich so dieses reine Studentische fokussiert wird, sondern dass man sich eigentlich schon auch die Beimischung wünscht. Würdest du das, du nickst ganz doll, also würdest du bestätigen?
Ja, also das, was natürlich auch aus operativen Gründen interessant ist, dass die Projekte immer größer werden, ja, dass ich also dann auch die Möglichkeit habe, die Services, die ich anbiete, auf mehrere Apartments oder auf eine höhere Anzahl an Apartments umzulegen. Auch die Nebenflächen, die ich dann realisiere, verteilen sich einfach auf eine größere Apartmentsanzahl, sodass also wir schon feststellen, dass die Häuser immer größer werden. So. Und wenn die größer werden, dann brauchen wir natürlich breitere Zielgruppenansprache.
Und was heißt größer? Also worüber reden wir im Durchschnitt? Hast du die Zahl gerade parat?
Na, in den A-Städten sind wir in der Regel bei 250 Apartments im Mittel. Aber das geht auch hoch bis an die 1000 Apartments. Das stellt man langsam fest, ja.
Genau, haben wir ja selber gesehen. Wir waren ja letztes Jahr mit unserer Summer Insight, waren wir ja in Frankfurt im ILF Campus und da mit den über 1000 Einheiten am Standort. Das ist natürlich schon mal auch eine Ansage für den Markt, ne?
Das ist richtig. Also das muss erstmal absorbiert werden. Da kommen die aktuellen Projektentwickler natürlich in eine gute Marktphase, wo es im klassischen Wohnsegment eigentlich so gut wie kein Neubauprojekt mehr gibt. Ja, das ist der Punkt, den wir feststellen. Und zweite große Thema, was ich schon angedeutet habe, wir haben immer mehr Entwicklungen im Bestand. Da ist einfach eine aktuell geringere Risikostruktur feststellbar. Ich sehe so ein Objekt, ich kann also den Bestand sehr gut einschätzen. Ich habe Baurecht, ich bin in der Regel auch schneller am Markt mit dem Produkt wieder und alle Projektentwickler spiegeln uns, dass die Baukosten dem eines Neubaus in etwa ähnlich sind. Und das ist also die Tendenz, die wir momentan feststellen.
Hast du ein schönes Beispiel, was man sich vielleicht als Hörer auch mal anschauen kann, wo jetzt gerade so eine Konversion einfach stattfindet im wohnwirtschaftlichen Bereich?
Ach, da kann man in jede große Stadt mittlerweile gucken. Ja, also jeder Karstadt, der jetzt leer fällt, wird mit einem Konzept entwickelt, wo man im Erdgeschoss und allenfalls im ersten Obergeschoss noch die klassische Einzelhandelsnutzung hat. Dann werden Praxis- und Arztflächen eingestreut. In den Obergeschossen habe ich immer urbanes Wohnen. Mhm. Ja, das fängt bei Micro-Living an, geht aber auch bis zur Senior-Living. Also das findet man in jeder Stadt mittlerweile.
Alles klar, sehr spannend an der Stelle. Also ich sag mal, da gucken wir ja auch mal drauf. Ich glaube, ihr habt auch Objekte angeschaut jetzt bei der Tour. Warst du auch dabei?
Da war ich leider nicht
dabei. Da warst du noch nicht dabei. Okay, dann wollen wir das jetzt natürlich an der Stelle auch nicht vertiefen. Dann lass uns noch mal ein bisschen über die Stimmung auch im Segment sprechen. Das fragt ihr in eurem Report auch immer ab. Wir fragen ja bei uns auch immer, wir machen ja den Report für die Service Departments und wir sehen halt schon, dass die Stimmung zwar insgesamt immer noch gut ist, aber sich natürlich trotzdem auch eingetrübt hat. Wie ist es jetzt bei euch so im wohnwirtschaftlichen Bereich?
Also grundsätzlich sind alle befragten Partner der Initiative immer noch sehr positiv im Markt unterwegs. Sie merken eine stabile Nachfrage, die teilweise aus dem Ausland ein bisschen geringer ist. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir natürlich dort feststellen, dass in manchen Produktsegmenten wir auch ein Stück weit nicht beliebig die Preise erhöhen können. Mhm. Ja, also da wird auch ein bisschen genauer hingeschaut. Die Vermarktungszeiten werden teilweise ein bisschen länger. Aber grundsätzlich im Vergleich zu anderen Produkten, insbesondere auch zu den gewerblichen Nutzungssegmenten, ist die Asset-Klasse weiterhin top. Mhm.
Das hat mich, als ich die Zahlen angeschaut habe, natürlich auch ein bisschen nochmal zu einer Frage direkt angeregt, weil ich gelesen habe, dass es mit den Deutschen eigentlich total easy ist. Ne? Die Vermarktung kam dann als Ergebnisse von den Betreibern, aber insbesondere eben die internationalen. Und die waren ja wichtig und die waren ja auch vor allem immer ein Treiber fürs Segment. Du hast es vorhin schon mal als Schlagwort gesagt. Ne? Also ich sag mal, dieser Bereich wird ja auch vor allem vorangetrieben durch diesen so engen und angespannten Wohnungsmarkt. Nicht genug Fertigstellung, nicht genug verfügbare kleinteilige Wohnungen. Wir kennen sie alle, die Zahlen vom ZIA und so weiter, welche Defizite da halt einfach sind, und es schließt ja auch in meinen Augen, und ich kann es ja auch gerne nochmal was sagen, ja auch noch nicht das aktuelle Bauprogramm der Regierung, da sind ja einfach nach wie vor, auch wenn wir ein leichtes Plus bei den Baugenehmigungen haben, ist ja nicht dieser Schub da, den der Markt eigentlich bräuchte, ne? Und deshalb waren ja eigentlich die Internationalen immer so eine wichtige Zielgruppe halt auch für das Segment, auch A, weil sie natürlich nicht ganz so preissensibel sind wie der Deutsche, und trotzdem sind sie in dieser Befragung ja diejenigen, die halt hier eigentlich aufgezeigt wird, dass es halt die meisten Probleme halt einfach macht. Das war ja auch der einzigste Balken, wo herausfordernd stand.
Also das ist völlig richtig. Wir merken natürlich in dem Segment die allgemeine wirtschaftliche Eintrübung. Ja, die ist ja nicht nur in Deutschland da, sondern grundsätzlich in der ganzen Weltwirtschaft. Die Befragung kam natürlich auch zu dem Zeitpunkt, als der Iran-Krieg auf dem Höhepunkt war. Also von daher ist klar, dass die Mobilität, die Reisebereitschaft, auch vielleicht die Aufnahme eines neuen Studiums oder einer neuen Arbeit hier so ein Stück weit eingeschränkt ist. Und so erklären wir uns die Zahlen.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ne, gibt natürlich auch so einen Boom weiterhin auf den A-Städten. Mhm. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, waren 70% auch aller eure analysierten Objekte sind in A-Städten halt positioniert. Kannst du vielleicht mal zusammenfassen, welche Standorte aktuell besonders profitieren vom Wachstum des Segments?
Ja, ist die einfache Logik, dass ich natürlich, je enger ein normaler Wohnungsmarkt ist, desto mehr profitiere ich von also einer guten Investmenttätigkeit im Micro-Apartment-Segment. Und wir stellen natürlich fest, dass wir insbesondere in den großen A-Städten auch einen riesigen Bestand haben an ehemaligen Büroflächen oder Einzelhandelsflächen, die also ein Umnutzungspotenzial bieten. Und der zweite große Trend ist ja, dass wir eine starke Aktivität durch ausländische Akteure haben, die also vor allen Dingen einen opportunistischen Charakter haben, die also sehr früh in der Projektentwicklung reingehen, auch bevorzugt in diese Bestandsentwicklung, um also höhere Renditen erwirtschaften zu können. Ja, und die Ausländer, die fokussieren natürlich die A-Städte, ja, so dass wir also Berlin, Frankfurt sehen, München, Hamburg, also die klassischen A-Städte. Zweite große Fokus ist die gesuchten kleinen Universitätsstädte, ja, wo also die Wohnungsmärkte auch sehr ausgetrocknet sind. Also für mich ist immer ein tolles Beispiel sowas wie Potsdam, ja, wo es eine starke Universität gibt, noch den Fokus zu Berlin, aber auch so klassische gesuchte Städte wie Heidelberg oder Darmstadt oder Freiburg. Ja. Also das sind so die klassischen großen Universitätsstädte, die auch vom Boom weiterhin profitieren.
Also was wir jetzt zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich sehen, wir hatten ja ganz oft so diese Entwicklung, ne, in A-Städten war jetzt eben kaum mehr Potenzial da, kaum mehr Flächen. Klar, über die Konvertierung und die leerstehenden Büros geben sich natürlich wieder neue Möglichkeiten. Aber trotzdem ist dadurch ja in den letzten Jahren wirklich auch so ein Trend in B, C und sogar D-Standorte halt einfach hat es stattgefunden. Aber wir haben ein Zurückrudern gesehen, ja, also ein wirkliches Zurückrudern auf die A-Städte, und das habt ihr ja mit 70% auch einen sehr, sehr starken Peak. Ja, bei uns im Segment, wenn man die Gesamtzahlen des Segmentes analysiert, haben wir halt 43% auf den A-Städten, halt, also auf den Top 4. Und also wir sehen schon diese Fokussierung, aber die Frage ist halt einfach wirklich, Würdest du jetzt auch den Betreibern abraten, in B und C zu gehen, auch vor allem, wie du hast es gerade schon geschrieben, die internationale Investmentnachfrage? Oder sollte man eben trotzdem noch schauen? Und was sind dann die Faktoren, die dann die essentiell wichtigen sind für ein erfolgreiches Projekt?
Also man kann nicht nur den Fokus auf die A-Städte legen. Ja? Auch kleinere Metropolen sind interessant. Wenn man natürlich vor Augen hat, dass die Nachfrage sich so ein Stück weit verschiebt, ne? Dass wir also einen Standort brauchen und eine Stadt, wo ich also auch eine interessante Nachfrage habe von ganz normalen Einpersonenhaushalten, ja, also auch, wie wir schon sagten, ne? Azubis und Young Professionals und aus dem Ausland auch arbeitende. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man natürlich auch in die kleineren und mittleren Städte investieren. Aber unter dem Fokus der Exit-Situation schränkt man sich dann natürlich wieder ein Stück ein. Ja? Mhm. Also die A-Städte gehen auch an internationale Fonds, da braucht man nicht viel erklären. Aber wenn man jetzt in den kleineren Städten unterwegs ist, braucht man den typischen deutschen institutionellen Anleger und der ist halt momentan nicht weg. Mhm. Nicht da, Entschuldigung, nicht da. Der ist weg und nicht da. Und in unserer Wahrnehmung auch nicht mehr in der Intensität, wie wir das 20, 21, 22 gesehen haben. Ja? Mhm. Also die lecken immer noch Wunden, die korrigieren ihre Werte in den Büchern. Und das gilt also für das ganze Residential-Thema, nicht nur für die Mikro-Apartments.
Mhm. Kannst du das vorhin schon gesagt, ne, attraktive Renditen locken? Kannst du es ein bisschen beziffern im Vergleich zu anderen Asset-Klassen halt auch, wo im Moment im Micro-Living halt so die Renditen liegen?
Naja, wir kämpfen mal mit den 20-fach. Ja, also überhaupt das Immobiliensegment tut sich ja schwer, weil ich für eine vergleichsweise risikolose Unternehmensanleihe oder Staatsanleihe ähnlich hohe Renditen bekomme. Also eigentlich ist das Renditeniveau noch nicht auf dem niedrigen Level, was wir bräuchten, um wirklich ein größeres Transaktionsvolumen zu sehen. Mhm. So. Also wenn wir ganz normal im Vorwort unterwegs sind, ein Stück über 20, wenn wir fertiggestellt sind, genau. Vielleicht in Richtung 21, 22-fach. Das ist aber im langfristigen Vergleich, sind wir schon ein Stück zurückgekommen, aber eigentlich, wenn man es zu Vergleichsanlagen sieht, müssten wir eigentlich unter 20-fach sein. Mhm. So, und das werden die Investoren nur erreichen, wenn sie das in der Konversion machen und dort so gut wie keinen Einstandspreis haben für das Objekt.
Hast du im Moment einen Vergleichswert, was ein Faktor fürs klassische Wohnen wäre, dass man das mal so einordnen kann? So?
Na, der Abstand ist gleich geblieben. Mhm. Also wir reden immer über ein, zwei Jahresmieten im Unterschied und das haben wir 22 gesehen und sehen das auch jetzt. Ja, also ein klassischer Mietwohnungsneubau ist dann eher so beim 23, 23,5, 24-fachen, wenn er fertiggestellt ist.
Okay. Wir sehen ja ein Stück weit auch in allen Segmenten ein bisschen Konsolidierung. Mhm. Ja. Kannst du das für den Micro-Living-Bereich auch bestätigen?
Ja, weil der Transaktionsmarkt faktisch nicht da ist. Ja, also wir sehen viele Projekte, die anentwickelt sind, die irgendwie so ein Stück weit stecken bleiben. Da tun natürlich die Banken ihr Übriges. Ja, also wenn da kein Exit gesichert ist, dann funktioniert die Projektfinanzierung auch nicht. Der Knoten löst sich so ein Stück weit auf, weil es erste Fondsgründungen gibt, die tatsächlich die Projektentwicklung und den Bau finanzieren, um also dann auch die jetzige schwierige Situation zu überbrücken und dann vielleicht mit einem fertiggestellten Projekt in 27 oder 28 an den Start zu gehen, in der Hoffnung, dass also dann wieder ein Stück weit Transaktionsgeschehen da ist. Aber das ist im Vergleich zu dem, was eigentlich der Markt bräuchte, sehr, sehr niedrig, sodass ich also immer sage, die Projekte, die jetzt durchkommen, die sind sehr erfolgreich, vermieten sich sehr gut, vermieten sich auch zu Spitzenmieten und da sind also glückliche Projektentwickler durchaus dabei.
Mhm. haben wir ja auch gesehen, hast ja gesagt, ne, 95% Auslastung haben die Betreiber ja auch on the books. Ihr habt diesmal über Fluktuationsfaktoren das erste Mal gesprochen. Magst du das mal ein bisschen kurz erklären, warum ihr es aufgenommen habt? Hat es auch was mit der Verschiebung der Zielgruppe zu tun?
Ja, das ist ein großes Thema. Ja, also man redet immer über die vermeintlich hohen Mieten im Micro-Living-Segment. Jeder hat aber nicht so richtig vor Augen, dass es All-In-Mieten sind. Das heißt also inklusive Nebenkosten und inklusive Möblierung. Wenn man das alles abzieht, dann ist die Netto-Kaltmiete am Ende gar nicht mehr so hoch. Und man muss natürlich feststellen, das Segment ist immer von einer hohen Fluktuation geprägt. Das ist den Zielgruppen geschuldet. Die Studenten, die ziehen häufig um. Ein klassisches Mikro-Apartment-Projekt ist auch oftmals so die erste Anlaufstelle, die erste Wohnung, und dann orientiert man sich und zieht weiter. Und deswegen haben wir mal die Fluktuationsrate erhoben. Die ist im Mittel bei unseren befragten Projektentwicklern und Bestandshalter bei rund 30%. Und man findet eine interessante Zahl, dass die höher wird, je höher mein Studentenanteil ist. Ja, also von daher ist es also für die Investoren und Betreiber am Ende auch interessant, die Zielgruppen so ein Stück weit auch von den Studierenden wegzuentwickeln, um also dann in Richtung geringerer Fluktuation und damit auch geringerer Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten etc. zu kommen.
Ich hatte gerade, also das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil ich gedacht habe, dass die Studenten dann tatsächlich ja über ihre 6 Semester halt einfach kontinuierlich da sind, was ja dann einfach ja auch an 3 Jahren entsprechen würde. Und ich hatte immer so als Kennzahl den durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in Micro-Living-Objekten von 12 Monaten so im Kopf. Also das überrascht mich jetzt gerade, dass ich das doch gedreht habe. Das heißt, auch die Studenten nutzen das nur als ein Ankommen, als ein sondieren, um dann vielleicht dann wo zu wohnen? Also wie lösen die das dann?
Also man muss genau hinschauen, über welche Studierenden wir reden. Mhm. Ja, also die ausländischen Studierenden, die ja aufgrund ihrer Sprachbarriere grundsätzlich einen schwierigeren Zugang zum Markt haben, die bleiben in der Regel länger. So, und so klassischen deutschen Studierenden, die haben dann die Möglichkeit, über Netzwerke sich dann auf dem normalen Wohnungsmarkt zu bedienen. Ja, die gehen dann in eine WG oder mieten eine eigene Wohnung an, sodass also selbst im Studierendensegment gewisse Unterschiede in der Fluktuation ist. Aber grundsätzlich sehen wir diese Jahresverträge. Ja, das ist also ein Thema, das immer in der Regel von Semesterbeginn ein Jahr lang der Vertrag gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz sind die Leute natürlich flexibel, auch unterhalb dieser Frist zu wechseln.
Also. Du hast vorhin schon auch über neue Projekte gesprochen und jetzt habt ihr, wenn ich mich richtig erinnere, roundabout 27.000 Einheiten, die als Datenbasis für euren Report gelten. Kannst du das gesamte Marktvolumen abschätzen? Habt ihr einen Überblick über eure Erfassung? Ihr macht ja auch unglaublich viel Erhebung, Datenerfassung. Wie groß dieses Segment des möblierten Wohnens, des Microlivings in Deutschland ist?
Naja, man darf nicht vergessen, ein Großteil der Objekte stammt ja aus den 70er und 80er Jahren und sind bei den studierenden Werken gelegen. Das sind aber in der Regel Objekte, die nicht mehr so der klassischen Nachfragestruktur entsprechen. Ja, also das, was wir heute an Apartments sehen, ist das typische Einzelapartment mit Kitchenette und mit Duschbad. Das ist die Nachfrage, die Nachfragestruktur, sodass man also schon sehr unterscheiden muss zwischen den nachgefragten privatwirtschaftlichen Apartments, die vielleicht so die letzten 15 Jahre gebaut wurden, und dem großen Rest. Mhm. Ja, und ich habe die Zahlen nicht hundertprozentig parat, aber wir haben ein wachsendes Segment. Wir sehen also seit langer Zeit die Zahl der Studierenden steigen. Auch wenn wir in manchen Städten jetzt auch einen Rückgang wieder sehen, der am Ende korrespondiert auch mit einer Geburtenrate, die wieder zurückgeht. Ja, und eigentlich wissen wir jetzt schon, was heute nicht geboren wird, wird in 20 Jahren nicht studieren. So, deswegen ist ja auch der starke Fokus auf die ausländischen Studierenden gerichtet worden. Also deren Anteil steigt sukzessive. Ja, in Städten wie Berlin sind wir schon in Richtung 20% und mehr unterwegs. Und das gleicht so ein bisschen die Nachfrage von klassischen Studierenden aus. Und das ist, glaube ich, auch der Trend, den wir in Deutschland sehen werden. Ja, also wir haben ja den großen Vorteil, dass wir A, gute Unis haben und B, die vergleichsweise günstig sind. Also wenn ich die Alternative habe, nach London zu gehen und dafür, was weiß ich, 30.000 Pfund zu bezahlen, dann entscheide ich mich für Berlin oder für Deutschland und die großen Städte. Und das ist ein Trend, der hilft der Branche und darauf reagiert die Branche auch. Mhm.
Ja, das war ja immer schon auch die letzten Jahre ein großes Thema, ne? Dass wir gesagt haben, es gibt so viele richtig gute, auch staatliche Unis, wo eben gar keine Studiengebühren anfallen und deshalb geben dann auch, sage ich mal, oft die Eltern ja viel mehr Geld für die Miete auf, um auch für ihre Sprösslinge, sage ich mal, zu wissen, sind gut untergebracht. Ne? Also davon hat ja Deutschland immer schon profitiert, es war ja auch immer ein Treiber. Ne?
Genau, und die Betreiber wiederum, die professionalisieren sich in dem Bereich. Ja? Also es gibt kaum noch jemand, der nicht eine englische Homepage hat oder der auch den ganzen Anmietungsprozess komplett digitalisiert hat. Zum einen aufgrund von Kostenersparnissen, aber auch zum zweiten, wenn die Hauptnachfrage aus Indien kommt, dann brauche ich einfach eine englischsprachige digitale Abwicklung des ganzen Prozesses. Und da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne? Also wer diese Nachfragegruppe nicht richtig bedienen kann, der gerät in Schwierigkeiten. Und deswegen stellen wir fest, dass also dort auch eine gewisse Professionalisierung weiterhin stattfindet, Konzentrationsprozesse und alle, die wirklich digital und mehrsprachig unterwegs sind, die haben den richtigen Weg erkannt.
Jetzt bist du ja auch mit der Beraterbrille, wie wir ja immer in der Vogelperspektive so unterwegs. Gibt so ein paar Brands, also die, wo du sagst, ja, die machen das schon genau gut oder da ist wirklich viel Potenzial, da sehen wir wirklich, dass da einfach auch sehr hohe Zufriedenheiten sind und dass die deshalb natürlich auch besonders stark wachsen. Gibt es da gute Beispiele, die du nennen möchtest an der Stelle?
Na, lieber nicht, man tritt immer jemand auf die Füße. Wir merken aber einen Konzentrationsprozess und das sehen ja die Investoren auch. Ja? Also da, wo dann auch große Volumina bewirtschaftet werden, entstehen Synergieeffekte und dann können auch auf bestimmte, sage ich mal, Risiken in so einem Objekt kann eingegangen werden. Und das, was ja jetzt spannend ist, dadurch, dass wir so wenig bauen, werden die Bestandsobjekte natürlich immer älter. Also wir kommen jetzt in eine Phase, wo wir also die 10, 15 Jahre alten Objekte auch dann das erste Mal wieder anfassen müssen. Das ist dann spannend, ja, ob man die Möblierung mit austauschen muss. Man merkt auch am Markt, wie schlecht beispielsweise Doppelapartments gehen oder größere Apartments. Ja, also es werden dann finden dann auch schon erste Umbaumaßnahmen statt. Und ein Erfolgskonzept ist natürlich, wie gehe ich mit den Nebenflächen um? Ja? Welche Bewirtschaftungsservices habe ich?
Und da liegen Welten dazwischen. Ja, und das sehen wir in den Objektbesichtigungen.
Ja, auch. Das sind so zwei Trends. Ja, also so die wirklich klassischen Studierenden-Apartment-Projekte, da habe ich den Eindruck, die reduzieren eher das Service- und Betreiberniveau, während die angesprochenen größeren Projekte, die also jetzt auch mehr Zielgruppen ansprechen, die entwickeln sich weiter und haben wirklich so eine Campus-Funktion mit ganz vielen Nebenflächen. Und ja, und der Trend ist klar, ne? Die eigentliche Wohnfläche wird immer kleiner zugunsten also dieser großen Nebenflächen, wo ich dann arbeiten kann, wo ich kochen kann, wo ich Freunde treffen kann, wo ich auch mal die Verwandtschaft für eine Nacht unterbringen kann. Das sehen wir auch alles. Ja.
Spannend. Wir selber merken bei Betreibervermittlungen, die wir auf dem Tisch haben, dass aktuell im wohnwirtschaftlichen Bereich keine Pachtangebote mehr unterbreitet werden, sondern dass alles nur noch auf Management läuft. Ist das was ihr aus eurer Beraterpraxis auch bestätigen könnt? Ist das ein allgemeiner Trend oder ist das jetzt Zufall bei uns? Und hat es vielleicht in der Konsequenz auch was mit den aktuellen Regulierungsdebatten zu tun?
Nee, ich glaube nicht, dass es mit der Regulierung zu tun hat. Es geht einfach darum, dass die Kapitalbindung ja eine andere ist, wenn ich also das Objekt mit erwerbe. Ne? Und da spiegelt sich so ein bisschen auch der schwierige Transaktionsmarkt wieder, ja, weil in der Regel baue ich ja Portfolien auf, um sie irgendwann wieder in großer Stückzahl zu verkaufen, und das funktioniert halt momentan nicht. Und deswegen sind alle sehr fokussiert auch auf das Thema Bewirtschaftung, dort sich weiter die Zahl der bewirtschafteten Einheiten zu steigern, darüber dann die Bewirtschaftungskosten auch pro Apartment zu senken. Also von daher ist das ein Trend, den wir auch sehen. Der wird aber, sobald der Transaktionsmarkt wieder funktioniert, wird der sich wieder drehen. Ne?
Mhm. Kannst du das irgendwo beziffern? Also habt ihr das mal analysiert, wie der Anteil zwischen Pacht- und Management-Vertragsstrukturen im Segment ist im Wohnwirtschaftlichen?
Nein, haben wir nicht.
Ja, weil das fand ich jetzt sehr bemerkenswert, weil wir selber ja mehr im gewerblichen Bereich unterwegs sind. Und da haben wir ja schon noch von den Vertragsstrukturen mit 85% Pachtvertrag absolut dominierend, dieses Modell. Ja. Und deshalb war es für uns jetzt wirklich sehr, sehr überraschend, dass jetzt gerade im Wohnwirtschaftlichen nur Management angeboten wird.
Ja. Ja, es gibt natürlich auch Player, die weiterhin wachsen. Ja, hier in Berlin ist es die Berlinovo, die also als kommunales Unternehmen natürlich auch die Projekte richtig kauft. Mhm. Wir haben auch den einen oder anderen Verkaufsfall gesehen an ein Studierendenwerk. Aber wie schon vorhin gesagt, die klassischen institutionellen Investoren sind nicht da, und von daher gibt es also diese, sage ich mal, den Aufbau von Portfolien, um sie dann irgendwann mal in großer Struktur zu verkaufen, gibt es momentan nicht.
Ich sag mal so, das Modell wie die Berlinovo, ich meine, die haben inzwischen auch über 8000 Einheiten hier allein in der Stadt, gibt es nicht in einer anderen Stadt in dieser Größenordnung, ne? Dass ein kommunaler Anbieter das in dieser Größenordnung umsetzt?
Wir beide als Berliner wissen, dass Berlin immer eine besondere Rolle spielt. Ja, also auch der Anteil der kommunalen Unternehmen und die Rolle in der Stadt ist natürlich in Berlin eine ganz besondere. Und du hast recht, also eine Berlinovo mit dieser doch sehr aggressiven und dynamischen Wachstumsstory, das sehen wir in anderen Städten nicht.
Mhm. Lass uns noch mal ein letztes Mal zur Pipeline vielleicht zurückkommen. Könnt ihr die quantifizieren? Also erhebt ihr das auch, was da jetzt so an neuen Objekten halt kommt? Und kann man auch sagen, dass da vielleicht dieser Pandemieknick, der ja überall natürlich einfach auch war, ist der wieder aufgeholt worden? Sind wir da wieder auf normalem Kurs? Also kannst du das irgendwie verifizieren?
Nee, leider nicht. Also die Pipeline an sich ist relativ groß. Mhm. Viele Projekte, die umgeplant werden, verschoben werden, das prägt auch unsere Beratungstätigkeit. Wir sehen weiterhin den Sinken der Baustarts. Ja, das ist also ein Indiz, was sich noch nicht aufgelöst hat. Auch wenn die vermeintlichen Baugenehmigungen wieder steigen. Ja, aber das war natürlich der guten Stimmung in 25 geschuldet, wo wir alle dachten, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Und dann gab es in 26 den Beginn des Irankrieges, wo also tatsächlich wieder viele Investitionspläne gestoppt wurden. Ja, also wir haben das richtig gemerkt, wie bei der Bank nochmal eine Ehrenrunde gedreht wurde oder Investoren sich wieder zurückgezogen haben. Also von daher muss ich leider sagen, dass vermutlich 26 wieder ein sehr trauriges Jahr wird. Mhm. Und wir hoffen mal, dass der Frieden hält. Dann hat man eine positive Hoffnung für 27 und dass der Knoten auch mal wieder platzt. Aber ein prägendes Element jedes Immobilieninvestments ist ja die Zinslandschaft. Mhm. So, und da haben wir gerade in der letzten Woche eine EZB-Leitzinserhöhung gesehen.
Richtig, genau.
Die Baufinanzierungszinsen gehen seitwärts, sind im langfristigen Vergleich immer noch moderat, aber von dem Niveau, was wir mal gesehen haben, zwischen 1,5 und 2%, sind wir lange weg. Und viele Geschäftspläne funktionieren halt immer noch nicht. Und da muss an der einen oder anderen Stelle noch ein Stück weit optimiert werden. So, und das geht in zwei Richtungen. Ja. Zum einen sehen wir schon noch positive Mietentwicklung. Ja, das ist also an der Stelle sich so ein Stück Dynamik zeigt. Und zum Zweiten sehen wir einen großen Druck hinsichtlich des Themas modulares, serielles Bauen. Ja, mhm. Also da ist jetzt wirklich der D-Zug gestartet. Und da erwarte ich also große Effekte. Dass
ja, gerade bei der Größenordnung, was du gesagt hast, ne, durchschnittlich 250 Einheiten pro Objekt, da kommt es ja dann richtig, richtig zum Tragen, wenn du dann seriell arbeitest. Ne?
Genau, und wir sehen auch auf dem Kongress, am Mittwoch war das auch eine Rolle, Containern, die gestapelt werden, über Fertigbäder, die eingebaut werden. Also der Trend ist sehr, sehr klar. Und der dritte Punkt, der sehr erfolgreich jetzt scheinbar im Markt sich etabliert, ist das Thema Bautoro. Mhm. Ja, dass ich also wirklich auch über gewerbliche Flächen reden kann, die ich konvertieren kann, dass also auch Dinge an der Stelle ein bisschen einfacher werden. Mhm. Und ich glaube, die Summe dieser Trends werden über kurz oder lang wieder zu einer Erholung der Bautätigkeit führen.
Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, was wir mitnehmen. Und ich sag mal, du hast natürlich noch mal rausgearbeitet, wie wichtig die gesamtpolitische Lage einfach auch ist und die Stabilität, Frieden. Aber ein Thema haben wir ja wirklich auch ganz konkret hier in Deutschland, ist die Regulierung, die dieses Segment extrem betrifft. Also das ist uns auch in den Gesprächen jetzt bei den Betreibervermittlungen immer wieder aufgekommen, dass Betreiber, die seit Jahren eigentlich nur in der Wohnungswirtschaft agieren, gesagt haben, uns ist das gerade zu heiß, ja, bieten Sie uns lieber wirklich wohnwirtschaftliche Objekte an. Wir warten jetzt einfach mal ab, wie es sich stabilisiert. Also deshalb müssen wir natürlich jetzt zum Schluss auch noch mal ein bisschen über die Regulierung und Mietrecht 2 sprechen. Und das stand ja auch auf der Agenda vom Kongress ganz groß. Plauder doch mal ein bisschen, wie ist die Stimmung, wie aufgeheizt ist die Stimmung, wie wird es diskutiert und wie sorgenvoll gehen die Betreiber und Entwickler dann mit dem Thema auch um?
Ja, das, was eigentlich schade ist, dass die Politik schwarze Schafe adressiert, die wir eigentlich beide nicht als unsere Kundschaft haben. Ja, also wir betreuen ja Projektentwickler, die also Objekte realisieren, die den klassischen Fokus auf Mikroapartments oder Ähnliches haben. So, das, was, glaube ich, die Politik eigentlich regeln will, sind die vielen Bestandswohnungen, die irgendwie mit einem alten Sofa möbliert werden. Genau. So, und da kommt also unsere Branche jetzt da in so eine Regulierung mit rein, wo sie eigentlich nicht hingehört. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, das will die Politik nicht hören. Ich glaube,
sie unterscheiden es auch, glaube ich.
Nein, sie verstehen es intellektuell auch nicht so richtig, wo der Unterschied ist. Ja. Ich glaube aber, am Ende ist es zwar ein bürokratischer Akt, dass ich in einem neuen Mietvertrag dann Möblierungskosten ausweisen muss. Das mag ein bisschen mehr Arbeit erzeugen, aber der Einfluss auf das Segment sollte eigentlich sehr niedrig sein, weil wir ja ohnehin All-in-Mieten anbieten. So, von daher ist am Ende das Thema, wie hoch oder zu welchem Prozentsatz die Möblierung dort angesetzt wird, eigentlich egal. Ja, also der Mieter kauft ja das Produkt Apartment, möbliertes Apartment. Das soll im Schnitt 750 Euro kosten. Und wie sich dann meine Miete zusammensetzt, steht auf dem zweiten Stück Papier.
Ja, aber ist da nicht trotzdem ein Gap, wenn du plötzlich nur noch, sind ja diese 5%, die angesetzt sind, dass du das als Höchstgrenze halt haben darfst? Und ich sag mal, jetzt haben wir auch gehört, ne, A-Städte, anspruchsvolles Publikum, ja, das heißt, auch Konzepte haben sich weiterentwickelt. Das heißt, wir wissen beide halt auch, dass schöne Konzepte natürlich einfach auch Geld kosten. Auch gerade, wenn wir gehört haben, Community Spaces sind immer wichtiger, werden größer, werden umfangreicher, attraktiver gestaltet. Ich meine, die Betreiber investieren ja da auch wirklich sehr, sehr viel Geld da rein. Und ich meine, dann sind halt 5% natürlich einfach schon arg limitierend, ja,
Also die aktuelle Diskussion geht über 10%. Du hast recht, in dem Moment, wo wir uns also aus dem Neubausegment wegbewegen und ein älteres Baujahr sind und dann den Mietspiegel als Basis haben, wird es schwieriger. So, und die Politik erfasst, glaube ich, das Thema noch gar nicht der Nebenflächen und der Services. Ja, also für die ist tatsächlich das Produkt an der Stelle nicht verständlich. Und klar, man hat in dem Apartmentobjekt eine Kaltmiete und dann noch eigentlich einen weiteren Mietanteil für die Nebenflächen, aber das wird tatsächlich an der Stelle nicht verstanden.
Also das haben wir ja auch gemerkt, gerade es ist immer wichtig und es ist gut, dass du es auch gerade nochmal so gesagt hast, ne, zu unterscheiden, wen betrifft es eigentlich. Ne? Und ich sag mal, Neubau ist ja davon jetzt raus, aber du hast ja vorhin auch nochmal ganz klar gesagt, es kommen einfach jetzt auch ganz viele Objekte, die schon deutlich älter sind, also vor 2014, was ja die Grenze ist, die da angesetzt wurde. Also insofern ist es ja schon ein Thema, mit dem sich doch auch der ein oder andere wirklich auseinandersetzen muss und eben auch in einem Zyklus kommt, wo er neu möblieren muss und den trifft es ja dann halt. Deshalb war jetzt nochmal so diese Nachfrage, weil für die sehen wir es jetzt ja dann doch auch schon ein Stück weit kritisch und auch, ja, also wir haben auch das Gefühl, dass eben die Politik das noch nicht wirklich verstanden hat. War das auch Thema jetzt nochmal auf dem Kongress, dass nochmal überlegt wurde, wie kann die Branche sich da vielleicht auch zusammentun, auch Initiativen nochmal bündeln. Auch der Verband Microliving ist ja da auch aktiv. Arbeitet ihr da auch als Initiative mit denen eng zusammen? Gab es da auch irgendwie noch neue Erkenntnisse, die du hier mit uns teilen kannst?
Ja, da gibt es ein Stück weit einen Austausch. Das, was aber, glaube ich, Thema ist, dass man der Politik erklärt, dass man Objekte, die ausschließlich konzeptionell so realisiert wurden, dass man die eigentlich aus der Regulierung rausnehmen müsste. Mhm. So, und dafür gibt es, glaube ich, zahlreiche Verbände vom BfW über ZIA, die an dem Thema dran sind. Aber das, was wir ja allgemein gesehen haben, ja, also die Mietregulierung ist immer das Erste und Einfachste, worauf sich die Parteien einigen können. Das, was wirklich die Erleichterung ist oder Themen, die Branche die Arbeit erleichtern, die kommen immer sehr spät und verzögert. Also von daher glaube ich, dass wir uns weiterhin mit dem Thema beschäftigen müssen und meine Hoffnung ist, dass tatsächlich erkannt wird, dass bestimmte Dinge an der Stelle außerhalb der Regulierung sein können. Ja.
Lieber André, mit Blick auf die Uhr, wir sind schon tatsächlich am Ende unseres Gespräches. Ja, also ich glaube, für ein Statement für die Regulierung hast du gerade schon klar formuliert, ne, was da in die Politik auch an Arbeit noch weitergegeben werden muss. Als Abschluss so zu unserem Gespräch, was ist so dein Zukunftsblick für Segment, Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen?
Na, wir kommen ja von den großen Zahlen und wir stellen ja immer wieder fest, dass über 80% der Bewohner in den Städten Ein- und Zwei-Personen-Haushalte sind. Wir haben aber im Gegenzug 80% Drei- und Vierzimmerwohnungen haben im Bestand. Also von daher ist ein deutliches Ungleichgewicht hinsichtlich der Nachfrage zum Angebot. Und wir merken natürlich auch, dass die Nachfrage und die Zahl der kleinen Haushalte immer weiter steigt. Also von daher sprechen die großen Zahlen für das Segment und sprechen für eine steigende Nachfrage weiterhin. Und von daher ist mir eigentlich für das ganze Produkt nicht wirklich graus und ich sehe das also sehr positiv. Das, was einfach wieder für eine Normalität fehlt, ist der Transaktionsmarkt. Mhm. Da müssen wir schauen, dass sich der ein Stück weit wieder normalisiert. Und dann sollte es eigentlich in den nächsten Jahren wieder aufwärts gehen.
Das nehme ich doch sehr gerne als Schlusswort mit. Vielen Dank fürs Gespräch, für die vielen Insights. Und ja, dann beobachten wir mal weiter, wie es sich entwickelt.
Vielen Dank.
Danke dir.